Betreten die Burg. Deaktivieren Sie Ihre Schutzschilde und ergeben Sie sich. Widerstand ist zwecklos.
Das Internet. Unendliche Weiten. Wir befinden uns in der Gegenwart. Dies sind die Folgen über die Filme des Star Trek-Universums, die uns seit Jahrzehnten begleiten. Philipp und David entdecken fremde Welten, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die beiden dringen dabei in Galaxien vor, über die schon viel zu viele Menschen gesprochen haben.
Mit dem gesamten Imperium aufnehmen.
Leute, hört mal her, Hobie macht das heute alleine.
Fuck you, Dolphin!
Genau.
So, wir sind schon auf Sendung.
Oh, sind wir schon?
Ja, aber das können wir alles wegschneiden. Das ist ja das Schöne, wir sind ja
sehr gut.
Völlig frei in dem, wo wir...
Wir sind ein jüdischer Podcast.
Ja.
Beschnitten.
Beschnitten. Dabei sind wir doch auf der Reise zurück in die Gegenwart.
Ja, wenn die Gegenwart das Jahr 1986 ist.
Genau. Wusstest du eigentlich, dass der im Original The Voyage Home heißt?
Ja.
Wusste ich gar nicht. War mir jetzt, das habe ich erst jetzt hier auf der Blu-ray gesehen, weil das ist ja...
Ja, dabei ist V'ja gar nicht mehr in dem Film.
Oh Mann, wir kommen zur Folge 4 unseres...
Mir ist eine neue Niere gewachsen!
Zu unserem Star Trek Rewatch-Marathon. Und wir sind bei der Comedy angelangt.
Hat jetzt ein bisschen gedauert, ja. Weil David hatte ganz starkes Diarrhoe.
Ja. Sprechdurchfall.
Sprechdurchfall.
Doch, das Piepen im Hintergrund war übrigens gerade mein Saugroboter, der nach Energie schreit.
Der braucht Photonen.
Photonen, ja. Wir brauchen Photonen.
Aus Adon getriebenen Kriegsschiffen.
Wir greifen dem Ganzen etwas vor und hauen einfach die Punchlines raus.
Aber die Leute haben den Film doch eh gesehen.
Genau. Zwei Jahre gedreht nach Teil 3, korrekt?
Nach Teil 2 wäre schlecht, weil es der vierte
Teil. Nach Teil 3, genau. Drei, ja. Genau, 84, 86. Ja. Schließt aber zeitlich direkt an Teil 3 an.
Du musst da auch nochmal sagen, Props, wie schnell das auch damals ging. Ne?
Ja, aber rausgeballert, wie Marvel heutzutage. Bam, 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 bam.
Ja.
Und vor allem, die haben auch immer die gleichen Schauspieler genommen, nicht so wie Marvel. So, wir machen einen Black Panther-Film, dann machen wir einen Captain Marvel-Film, dann machen wir einen Captain America-Film.
Ja, Lieutenant Savick.
Ja, gut, wie lange war die gefühlt da drin? 3 Sekunden?
Ja.
Die ist einfach
im Vorspann, ne? dick genannt.
Ja, aber die ist auch Wolfgang geblieben, ne? Die hat jetzt da einen Beauty-Salon. Die macht jetzt Nägel.
Ja.
Irgendwie sowas.
Wie der eine Typ, der seinen Laden auf Praxis eröffnet hat. Oh, ja, ich freue mich schon.
Ja, es ist herrlich.
Der Klingone war nicht mehr da, also muss Kirk ihn entweder umgelegt haben.
Wir vermissen immer noch den Klingonen aus Teil 3. Hallo, der Klingone, hallo.
Ja, bitte einmal melden. Bitte, muss er eine Postkarte schicken?
Bitte schick eine Postkarte. genau, Star Trek.
Ja, super Wetter auf Praxis. Ich plane schon meinen ersten Urlaub auf Alderaan.
Naja,
okay, sorry.
Die zerstörte Planetentour. Also Star Trek 4. Star Trek 4 schließt also zeitlich direkt an Star Trek 3 an. Sie haben immer noch den schrottigen Bird of Prey und dann kriegen sie einen Notruf von der Erde, weil die Erde wird gerade, beziehungsweise kriegen nicht einen Notruf, sie werden gesagt so quasi von der Erde, so wir sind durch.
Mhm.
Ist ein riesiger Zigarillo aufgetaucht, der komischen Scheiß funkt und damit die ganze Erde kaputt macht.
So. Ja, also man, ganz, ganz kurz.
Ja.
Diese ganze Story, die dem Ganzen zugrunde liegt, das ist der größte Schwachsinn.
Sie brauchten nur einen Grund, in die Vergangenheit zu
fliegen. Sie brauchten einfach nur einen Grund, um einen Werbefilm dafür zu machen, dass man Wale schützen soll. Was ja jetzt keine schlechte Nachricht ist, so.
Nö, genau. Sie hatten ja auch Erfolg.
Als Zeitgeist auch, ne?
Bis auf die Japaner machen es ja jetzt fast alle. Und ein paar Nordeuropäer. Finden?
Du hast mir von einer sehr schönen Theorie erzählt.
Ich glaube, die habe ich auch schon mal im Podcast erzählt. Die habe ich irgendwann mal im Internet gehört und die meinte das tatsächlich ernst, die das erzählt hat. Sie glaubt, dass Finnland nicht existiert, sondern dass Finnland eine Erfindung der Japaner ist und dass da, wo Finnland ist, eigentlich Meer ist und die Japaner da Wale jagen.
Ja.
Es gibt Leute, die das glauben.
Ja, dann ich würde Sunrise Avenue erklären. Die singen ja auch auf Englisch.
Ja, und nicht auf Finnisch.
Ja.
Wobei, es gibt noch Kellertech, die singen auf Finnisch, glaube ich.
Wobei, mit denen ist jetzt Finnisch, die gibt's doch nicht mehr, oder?
Ja, aber die machen ja einzeln alle weiter. Das ist ja eigentlich schlimmer. Das ist ja wie so, das ist ja nicht mehr. Das
ist ja wie Raymond.
Ja, genau. Ne, weißt du, ja, aber Raymond ist ja wenigstens nur, das ist ja, wenn du mich fragst, kein Unterschied, ob du jetzt Ray Garvey oder Raymond hörst. Das ist ja für mich der gleiche Quatsch. Wahrscheinlich hat Ray Garvey das nur gemacht, damit er nicht mehr Leute bezahlen muss. Weißt du, wahrscheinlich sind Musiker in der Band teurer, als wenn er einfach Musiker anstellt, mit denen er dann auf Tour geht.
Naja, nee, ganz so ist es ja nicht. Raymond war ja damals schon tatsächlich, also die Leute, die da die Band waren, die gab es ja schon. Und die haben dann ja über eine Zeitungsannonce einen Sänger gesucht, wo sich dann Ray Garvey gemeldet hat.
Ach so.
Und dann ist der Sänger geworden, aber die haben dann tatsächlich sich dann wohl...
Die haben ihn nur wegen dem Vornamen genommen, oder?
Nee, die hießen da noch nicht Raymond, die hießen irgendwas anderes mit Men oder so. Und dann haben die sich umbenannt in Raymond.
Die hießen vorher Michael Men.
Genau. Nee, vorher hieß sie Jürgen Men.
Jürgen Men.
Ja.
Jürgen Men.
Aber Jürgen ist ausgestiegen.
Und dann ist Ray eingegangen. Ja. Und zack, hatten sie Erfolg. Nee, und ich bei Sunrise Avenue ist das ja so, ich hoffe, ich vergraue jetzt keine Sunrise Avenue-Fans. Aber da singt ja jetzt nicht mehr nur der Sänger, der Samu Haber.
Leute schon ausgeschaltet.
Ja, genau, sondern singen jetzt mehr. Und das ist ja wie so eine Granate, die auseinandersplittert und mehr Menschen damit verletzt. So ist das ungefähr.
Ja. Ungefähr so wie ein Wahltorpedo. Kommen wir gleich noch zu.
Star Trek 4. Ein Fanliebling, kann man das so sagen? Also zumindest als ich Kind war und Jugendlicher war das so der so in meiner Star Trek Bubble so der mit der beliebteste war, neben dem zweiten und den sechsten.
Ich habe ja gerade schon gesagt, das, was diesem Film zugrunde liegt an Story, ist der allergrößte Schwachsinn, den es gibt. Und ich liebe diesen Film.
Ja, er macht halt einfach Spaß, ne?
Ja.
Er gibt halt auch irgendwann auf. Er fängt ja an wie so ein wirklich noch so Science-Fiction und Suspense und, ne?
Also man muss aber sagen, die erste halbe Stunde ist wirklich scheiße eigentlich.
Ja, aber die kannst du so weggucken.
Ja, aber da weißt du, erstens mal, also der Typ, der sich dieses Design von der Sonde ausgedacht hat, das ist der gleiche Typ, der den 3- und 4-Klingen und den 5-Klingen und 6-Klingen-Rasierer erfunden hat.
Ja.
Und der dann auch bezahlt wurde, um das neue Design der neuen Enterprise zu machen.
Was ist denn anders? Ich habe ein A drauf gemacht.
Genau. Seht ihr nicht das A?
Wisst ihr, wie viel Arbeit hast du?
Sie hätten der Enterprise hier so eine Nasenbrille aufsetzen sollen. Und das wäre noch besser gewesen.
So ein falscher Schnorri vorne dran.
Das Raumschild.
So einen falschen Schnorri vorne dran. So.
Ja, genau.
Oh Gott.
Und ein Akzent.
Akzent, genau.
Der Computer spricht jetzt mit Akzent. Ja.
Bonjour, Captain.
Ja. Wir haben ein Riesenproblem.
Ja. Und dann aber, wenn sie dann in die damalige Gegenwart, aus heutiger Sicht die Vergangenheit von 1986, reisen.
Also sie hätten den Film aktueller halten können, indem sie ihn irgendwie hier zurück in die Vergangenheit oder so genannt hätten.
Ja, stimmt. Ne, dann wäre das wäre quasi, aber dann hätten sie erst 87 in Deutschland rausbringen dürfen. Und dann hätten sie vorher noch einbinden müssen, wir sind jetzt im Jahr 1986. Sie sagen ja nie die Jahreszeit, sie sagen ja, wir sind in der Mitte des 20. Jahrhunderts.
Ja, aber es ist genauso wie 2010 einen Film rauszubringen, der 2012 heißt, in dem die Erde untergeht.
Aber das war ja wegen dem Maya-Kalender.
Ja.
Also, weil das ist natürlich eine völlig logische Konklusion.
Aber dann hätte ich den Film gerne 100 Jahre früher gemacht, weil das sind doch alles Leute, die können doch in die Zukunft sehen.
Ja. Ja, aber trotzdem, das ist ja 2012, das ist ja diese Idiotie, ist ja, dass die da glauben, die Erde geht unter, weil der Maya-Kalender zu ist. Das sind, glaube ich, auch Leute, die glauben, wenn sie nicht spätestens im November die Kalender für nächstes Jahr im Laden sehen, glauben sie, die Welt geht unter am Ende des Jahres.
Ja, also wenn ich demnächst mal um die Sonne fliege und irgendwie im Jahre 1940 lande, dann werde ich auch nochmal George Orwell sagen, dass es eine richtig beschissene Idee ist, ein Buch nach einer genauen Jahreszahl zu benennen, weil alles, was dann danach kommt, dann nachher irrelevant ist.
Ja, das ist korrekt. Aber das ist ja, ist das nicht so ein grundsätzliches Science-Fiction-Problem? Ich meine, der Judgment Day in Terminator war 1997. Das ist jetzt auch ein bisschen her, ne?
Ja.
Oder Martin McFly ist in die Zukunft des Jahres 2015 gereist.
Ja.
Also ich glaube, wenn du Zeit, also sowohl Zukunft
als auch... Also Star Trek wird noch 200 Jahre funktionieren.
Ja, genau. Star Trek funktioniert noch 200, aber... Naja, vielleicht nicht mehr, weil irgendwann denkst du auch so, also ob das in den nächsten 10 Jahren noch passiert, alles.
Wer weiß, ne?
Ja. Wenn auf der anderen
Apple so rausbricht. Aber wir fassen kurz zusammen. was so in dieser ersten halben Stunde in diesem Film abgeht.
Ja, ich habe ja schon gesagt, die Sonde kommt auf die
Erde.
Genau.
So, das ist also schon mal erstmal diese komische Zigarillo-Sonde, wo sie einfach die Leute vom Design gedacht haben, scheiße, wir haben das Design von der Sonde vergessen. Was machen wir denn jetzt? Ich habe hier noch ein Rohr gefunden. Das nehmen wir einfach.
Machen wir noch so einen blauen Ball unten dran.
Genau.
Das leuchtet ein bisschen schön.
Ja. Und diese Sonde kann also ich frage mich auch übrigens, warum Anke Engelke den Planeten Erde nicht retten konnte, aber gut.
Weil sie so gut war.
Ja, weil diese Sonde einfach nur Wale spricht und noch ganz genau Buckelwale. Das fällt erst dadurch auf, dass Spock sich daran erinnert, das könnte wie ein Wal klingen, eine Spezies, die vor 200 Jahren noch auf dem Planeten Erde gelebt hat. Das hat er noch im Ohr, das weiß er noch. Wenn das jetzt irgendwie die Geräusche von einem Eichhörnchen oder von einem Pantoffeltierchen gewesen wären und Spock hätte das nicht zufälligerweise irgendwie erkannt.
Brüllaffe wäre auch gut gewesen.
Dann hätten die trotzdem nie herausgefunden, welche scheiß Spezies Bakterium diese Sprache spricht.
Ja.
Und die wären völlig aufgeschmissen.
Weingarten.
Ja. Und dann frage ich mich, warum mussten die sich Buckelwale aussuchen? Hätten sie nicht irgendwie ein handlicheres Tier auswählen können?
Sibirische Tiger.
Ja, so ein Faultier oder so. Rennt Faultier. Weg.
Ja, genau.
Relativ schnell dann zu besorgen.
Genau. Das ist eine gute Idee. Ich finde übrigens auch total spannend, dass dann die Idee auch ist, sie bringen sie zwei Wale, die eine davon schwanger, zurück in deren Gegenwart, um die Sonne dann abziehen zu lassen. Was machen die denn, wenn die Sonne nochmal wiederkommt? Aus diesen zwei Wahlen
kannst du ja halt. Ich hab da noch eine Frage.
Was machen wir, wenn die Sonne wiederkommt?
Ich weiß auch gar nicht, was.
Wie
so ein Wahlgenom, wie das so beschaffen ist, ob man aus zwei Wahlen eine Population aufbauen kann.
Vermutlich nicht.
Das haben die nicht drüber nachgedacht.
Es gibt ja diese Geschichte, dass. Weißt du, was mit Geparden nicht in Ordnung ist? Geparde sind.
Die haben Gehfehler.
Die haben Gehfehler. Nein, die haben tatsächlich.
Die heißen alle Unter.
Vergleichsweise viele genetische Krankheiten, weil die vor ein paar tausend Jahren fast ausgestorben werden und deswegen die gesamte Gepardenpopulation auf sehr wenigen Individuen, ich glaube ein paar hundert oder so, basiert. Und deswegen gibt es eine geringe genetische Varianz und deswegen sind die sehr anfällig für genetische Krankheiten.
Wer hat die denn ausgerottet? Der Säbelzahntiger?
Das weiß ich nicht. Mehr habe ich nicht gelesen. Das ist auch wieder gefährliches Halbwissen.
Vor 200, wann? Vor wie vielen Jahren?
Vor kurzem. Global gesehen.
Okay. Ja.
Oder hast du das jetzt? Ich meine, vielleicht machen wir.
Deswegen rennen die so schnell, weil die jetzt nicht mehr so viel Zeit haben. Die müssen sich jetzt beeilen.
Genau, genau. Hast du das mitgekriegt, dass sie den Schattenwolf quasi genetisch wieder auferstanden haben lassen?
Ja, die haben ja auch letztens noch eine Maus mit Mammutfell gezüchtet.
Nice. Der ist immer schön warm.
Ja.
Das ist wie ein South Park mit dieser Maus, auf dem der Penis wächst.
Ja.
Mr. Garrison.
Das frage ich mich immer. Wie kriegen die das hin, dass die genau steuern können, welches Körperteil jetzt Mammut sein soll? Stell dir mal vor, der Maus wäre so ein Mammutrüssel gewachsen.
Ja, oder so riesige Stoßzähne auf einmal, dass diese Maus irgendwann
nur. Oder nur der rechte Hoden.
Und dann hängt die so in der Luft, balanciert auf diesem Hoden und strampelt so hilflos rum.
Genau.
Das ist ja traurig.
Das ist genauso, wie ich mich immer frage, wie die Leute, die so zu Superhelden werden, immer steuern können, welche Fähigkeiten sie bekommen. Stell dir mal vor, du hast die Fähigkeit, du könntest im Weltraum atmen. Du würdest es nie herausfinden, dass du ein Superheld bist.
Ja, aber ist das, was macht mich denn dann zum Superhelden? Sind nicht die Taten, die einen Superhelden zum Superhelden machen?
Ja, aber es muss ja auch eine Fähigkeit.
Könnte ja auch ein super Schurke sein.
Oder Geld, da du nicht so viel Geld hast. Also zumindest mir das bisher noch nicht aufgefallen. Es gab noch bisher keine Zeichen, dass du Millionär bist.
Nee.
Aber dann brauchst du ja eine Superheldenfähigkeit.
Ist das so?
Ja, klar.
Ja. Weißt du was?
Hast du Encanto nicht gesehen?
Ja, stimmt. Aber ich glaube, weißt du was? Ich glaube, Elon Musk ist ein Superheld. Ich glaube, der kann im Weltraum atmen. Ich würde ihm dringend raten, das mal auszutesten.
Mhm.
So, einfach mal hochfliegen mit der Pimmelrakete von seinem Kumpel da.
Also, sicher, dass es nicht Donald Trump war oder
alle
Putin.
Ich glaube, alle Milliardäre und Despoten dieser Erde könnten im Weltraum atmen.
Könnten das mal testen.
Sie müssen mal alle zusammen mit Jeff Bezos da hochfliegen.
Ja.
Nehmen Sie auch Katy Perry mit, die war schon mal da, die kann sagen, was da so abgeht.
Kann die Richtung zeigen.
Dann machen sie
oben.
Dann machen sie die Tür oben auf und dann werden sie feststellen, geil.
Ja.
Das ist super.
William Shatner kann denen zeigen, wo die Luke ist, die zum Rausspringen.
Du meinst von dem Schiff am Ende, das nicht untergeht. Also es geht nur bis zu einem gewissen Punkt und dann gehört es auf, unterzugehen.
Ich habe irgendwie das Gefühl, wir schweifen heute ab. Aber das liegt aber auch daran, weil dieser Film so frivol ist.
Ja, das stimmt.
Es ist tatsächlich, also wir haben uns zwischenzeitlich so ein bisschen an Police Academy oder so.
Ach, vom Soundtrack.
Nackte Kanone.
Das war harte 80er Comedy
zu. Erinnert, weil du sagtest ja, da kommt irgendwann dieser Switchboard, diesen total absurden Science-Fiction-Film, wo die auf einmal auf die Idee kommen, wir könnten einen Zeitsprung machen, damit fliegen wir einmal um die Sonne und dann sind wir in der Vergangenheit, was nie wieder in Star Trek so vorkommt.
Vor allem, du fragst dich dann so, okay, du bist nicht auf die Idee gekommen, deinen Sohn zu retten durch einen Zeitsprung, du bist nicht auf die Idee gekommen, Khan aufzuhalten durch einen Zeitsprung, du bist nicht auf die Idee gekommen, die Sonne, Vija aufzuhalten durch einen Zeitsprung, du kommst in Teil 5 nicht darauf, Spocks Bruder aufzuhalten durch einen Zeitsprung, weißt du, das kannst du ja beliebig weiterführen, nein, wobei, wir kommen ja nochmal zu einem anderen, ein paar Filme später auch nochmal zum Zeitsprung, ne, sondern das wird nur, wenn der Drehbuchschreiber sagt, so, ey, jetzt brauche ich irgendeine neue Idee. Lass das doch einfach so Fish Out of Water mäßig in der Gegenwart spielen von 1986.
Ja.
Ja, dann braucht man einen Grund, warum sie in der Zeit springen. Ja, ein riesen Zigarillo muss mit Wahlen kommunizieren.
Aber
geile Idee.
Meine These ist wirklich, das ist halt nur die letzte Stunde des, also die, das schneidet die erste halbe Stunde weg.
Hm?
Alles, was danach passiert, rettet diesen Film.
Absolut.
Und bis zu diesem Zeitpunkt hätte ich im Kino gesessen und hätte gedacht, was für eine Scheiße wollten wir verkaufen.
Ja.
Und dann, wenn dann am Ende der eigentliche Film losgeht, dann denke ich mir, okay, Drehbuchautoren, ihr habt alles Recht der Welt, total absurde Situationen zu schaffen, damit wir diesen Film bekommen. Weil das ist wirklich witzig gewesen.
Ja. Und ich muss tatsächlich sagen, ich muss aber eine kleine Einschränkung machen. Es gibt eine Szene, die ich ganz fantastisch finde in der ersten halben Stunde, nämlich wenn Spock an dem Computer steht und die ganzen Fragen beantwortet. Wir erstmal mitkriegen, wie clever der ist, ne? Was für ein cleverer Typ das ist, wie intelligent er ist. Und dann kommt die letzte Frage des Computers, wie geht es dir? Und er kann sie nicht beantworten. Finde ich großartig.
Ja, das ist wirklich gut.
Ja. Aber tatsächlich, sonst gebe ich dir recht, die erste halbe Stunde, die Prämisse, kompletter Bullshit, aber auch völlig egal. Sind wir mal ehrlich, ist auch
wirklich egal. Genau, ich glaube, die Drehbuchautoren, die haben nachher gesagt, wir müssen irgendwie da hinkommen, weil wir haben eine richtig geile Idee für einen Film. Wir haben einfach keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Und dann haben die sich einfach gesagt, scheiß drauf. Erstens darf die erste Teil des Films darf nicht zu lang werden. Wir müssen irgendwie ziemlich schnell da hinkommen. Und macht das einfach, weil die Leute werden das über den Rest des Films vergessen. Das war. Und das ist ja teilweise auch so. Und da muss ich auch immer ganz oft sagen, ich kann das wirklich in Kauf nehmen. Wenn ich aber merke, dass da ein gewisses Herzblut drin steckt und eine gewisse Idee mitverfolgt wurde, die aber auch mal was Neues ist, weil sowas im Star Trek-Universum gab es bisher zu diesem Zeitpunkt, den wir jetzt hier haben, noch gar nicht.
Ja. Und was man diesem Film auch zugutehalten muss, er zieht es zumindest ernst durch, weil er steht da nicht so und wie das heutzutage wäre, das ja alles so zwinker, zwinker, wir wissen, dass das Quatsch ist, ne, komm. Wir wissen alle, dass das Quatsch ist, wir ziehen das jetzt durch, aber komm, ne, ist schon lustig, ne? Also, ne? Und die 80er, typisch 80er, ne, nö, wir können den größten Bullshit hier erzählen, aber wir spielen das komplett straight durch. Das ist in Universe genauso passiert.
Ja, und das ist, wie du es schon sagtest, halt nicht so selbstreferenziell, wie es jetzt zum Beispiel so ein Deadpool jetzt machen würde.
Ja. Extrembeispiel zu nehmen, ja.
Und das ist aber auch erst möglich, weil wir die ersten drei Filme hatten, finde ich. Weil wir jetzt haben die Figuren gefunden. Mhm. Wir haben aber auch abseits dessen, was wir onscreen sehen, einen Punkt erreicht, wo jetzt mittlerweile alles geklärt ist, ne? Mit Leonard Nimoy, mit William Shatner, wo, glaube ich, diese internen Rollen so ein bisschen geklärt sind.
Ja. Wobei tatsächlich Leonard Nimoy Spock ja der Einzige ist, der eine gewisse Journey auch kriegt, weil er startet ja immer noch, er ist ja immer noch so. Nicht mehr ganz er selbst, nachdem er ja wiedergeboren wurde auf Genesis im letzten Teil. Und er hat noch diese Journey, wieder zurück zum alten Spock zu kommen, so ein bisschen. Ne? Über die Interaktion vor allem mit James T. Kirk, aber auch mit der restlichen Crew. Es gibt einen ganz großartigen Dialog zwischen ihm und Pille und so, diesen Geschichten. Das finde ich, das macht er dann doch. Also er ist nicht mehr so Status Quo, sondern er gibt durchaus auch noch den Figuren eine gewisse Journey, vor allem Spock.
Ja, und ich finde es aber auch interessant, dass viele Dinge, die jetzt so auf den vorigen Film passiert sind, auf einmal eine Rolle spielen. Zum Beispiel die Brille, die er im zweiten Teil von Dr. McCoy bekommen hat. So, keine Ahnung, also das ziehen sich ja diese Stränge durch. Wir haben jetzt nicht mehr die Enterprise, wir haben Bird of Prey. Die Leute müssen jetzt, also die Crew muss jetzt irgendwie damit zurechtkommen, mit diesem Raumschiff das zu machen. Versteht die Technik nicht so ganz. Da müssen, natürlich ist das alles, wir brauchen genau diese vier Sachen, damit wir jeweils immer zwei Figuren auf eine gewisse Reise schicken können oder Sulu alleine.
Ja, aber das funktioniert halt, weil jeder kriegt was in diesem Film zu tun. Das ist ja das Großartige, wenn ein Ensemble-Film gut funktioniert, dann egal wie viel Screentime, hat jeder so seinen Memory-Effekt irgendwo. Jeder hat so seine vielleicht auch nur eine Szene, vielleicht auch nur zwei, drei Szenen, aber wo er scheinen kann, wo er was kriegt, womit er arbeiten kann.
Ja.
Und das schafft er ja ganz großartig.
Und da muss ich auch wirklich sagen, sie haben die perfekten Kombinationen ja gefunden, weil einfach jede dieser Storylines eine originelle Idee hat,
ja.
Da passiert was Tolles. Wir haben diese Spock und Kirk Geschichte mit den Wahlen, mit der Wahlforscherin, wo die Dialoge einfach fantastisch funktionieren. Man merkt auch, dass die Shatner und Nimoy, wie sehr die ihre Figuren unter Kontrolle haben. Dann haben wir diese Geschichte mit Scotty und Dr. McCoy, die nicht so wie Kirk und Spock, so wie so zwei, so, die so ein bisschen gegeneinander sind, sondern die wollen beide das Gleiche, die sind aber beide völlig absurd und schaukeln sich so quasi damit so hoch. Mit dieser fantastischen Szene mit diesem durchsichtigen Stahl da.
Wo er mit dem Computer kommunizieren soll. Ne?
Ja, ist großartig.
Großartig, ja.
Scotty, wirklich großartig. Dann diese Uhura und Chekhov-Geschichte mit den atomgetriebenen Kriegsschiffen. Eine schwarze Frau und ein Russe im
San Francisco
der 80er Jahre fragen einen Polizisten, wo denn die atomgetriebenen Kriegsschiffe sind.
Super, ja.
Und versuchen das dann irgendwie da rauszuholen. Natürlich ist das dann so ein bisschen konstruiert. Ja, die Lithiumkristalle des Bird of Prey sind jetzt kaputt. Aber zum Glück sind wir ja im San Francisco der 80er Jahre und da gibt's ja zum Glück hier diesen LME da Stützpunkt. Und da können wir dann irgendwie Atomenergie beschaffen, mit der dann plötzlich auch die Raumschiffe sogar so gut fliegen können, dass sie auch einen Zeitsprung wiederum um die Sonne machen können und auch genauso schnell, dass sie auch genau wieder im richtigen Jahr ankommen. Gut?
Ja.
Okay, aber...
Tatsächlich sogar genau dem gleichen Zeitpunkt, wo sie losgeflogen sind. Absolut perfekt auf den Punkt. Was ich übrigens ganz großartig finde, das möchte ich nochmal sagen, weil ich finde ein ganz großes Problem von so Zeitreisefilmen oder von so Filmen, wo Figuren auf Dinge treffen, die uns vertraut sind, aber denen nicht vertraut sind. Das ist ein ganz typisches Trope, so, die sind zu dumm in der Situation. Ne? Weißt du, so, was ist dein Telefon? Das verstehe ich nicht. Drehen um, drücken drauf rum, schmeißen das aus dem Fenster. Warum kann ich nicht mit jemandem reden? Das ist ja komisch. So, das wäre so ein typisches Trope. Da ist es anders. Da treffen die zwar auf Dinge wie diesen Computer, so, ne, so, er versucht wie er es gewohnt ist, über Sprachfunktion mit ihm zu kommunizieren. Dann, kriegt er die Maus in die Hand und versucht die Maus als Mikrofon zu nehmen, was ich großartig finde, die Idee. Und dann so, nee, du musst das mit der Tastatur, mach Tastatur eingeben, das ist ja wie mit, aber dann kann er damit umgehen. Weil er eben ein technisches Genie ist, Scotty, ne? Und das zieht sich halt in allen Bereichen durch, ne? Also, dass das auf der einen Seite wir treffen auf etwas, was wir nicht kennen. Auf der anderen Seite aber clever genug zu adaptieren oder diese Geschichte mit dem gelben Seiten, ne? Wo sie dann irgendwie, okay, wir müssen jetzt irgendwie rauskriegen, wo was ist, ne? Wie geht das denn? Und dann sehen die gelben Seiten, diese Empfehlungen und finden dann aber auch gelben Seiten und suchen da drin, ne? Und das finde ich halt clever gemacht. Das ist halt, es ist das richtige Maß an Unvertrautheit.
Ja, und es ist aber auch natürlich Zeitgeist.
Mhm.
Sowas wie diese großen Werbeplakate, dann, ich meine, das ist ja diese Werbeanzeige für die gelben Seiten, steht auf einem großen Container mit asiatischen Einwanderern in San Francisco, die eine sehr große asiatische Einwanderer-Community auch heute noch haben. Und natürlich ist das auch immer so ein bisschen, ich würde es noch nicht mal Kritik nennen, aber es ist einfach gespielt mit diesen Gegebenheiten, die es da sind, und haben dann diese Figuren, die aus einem vermeintlich utopischen, aus einer utopischen Zukunft kommen, einfach diese Dinge nochmal neu bewerten lassen.
Mhm.
Also mal einfach mal so zu schauen, und das ist ja auch das Spannende daran, wie würden andere, die jetzt von außerhalb sind, unsere Traditionen, unsere Dinge, wie wir uns verhalten, wie würden die das bewerten, uns mal selber zu hinterfragen.
Pille im Krankenhaus, großartig, diese Szene, wo Chekhov da gerettet werden muss und er hat einen Hirn und der Arzt will ein Loch einbohren, weil das die, ich glaube, bis heute gängige Methode ist, wenn du Druck im Kopf hast, dass ein Loch eingebohrt wird, um den Druck rauszuholen.
Chemotherapie.
Und er ist ja furchtbar, was für barbarische Methoden sind. Aber jetzt muss man überlegen, erst aus 200 Jahren in der Zukunft, jetzt gehen wir von uns aus gesehen 200 Jahre in die Vergangenheit, da gab es noch so Diagnosen, ja, der hat zu viel Blut.
Adalas.
Erstmal ein bisschen Blut rausholen, ne?
Ja.
Schlechte Dämpfe und.
Genau, der hat ein bisschen zu viel Galle.
Der hat ein bisschen zu viel.
Mhm.
Er hat zu viele Flüssigkeiten in sich.
Ich vertraue ihm nicht, ich gehe zum Bader.
Genau. Ne, also insofern macht das ja auch total Sinn, ne? Das so zu machen, wie sie es gemacht haben, ne? Also schon. Dann auch diese Ideen, dass sie diese komplette Nummer mit Paradoxen, die sie erschaffen könnten, indem sie quasi in der Vergangenheit Leuten Technik geben oder Leuten die Wahrheit erzählen oder Leute mitnehmen. Es wird einfach weggewischt, so, wieso, er hätte es doch erfinden können, ne? Und zack, Problem gelöst. Nobody cares anymore, ne?
Ja.
Aber das finde ich halt eigentlich schön, dieses Nonchalante, dieses nicht im richtigen Moment drüber nachdenken, was macht das mit dem Zuschauer, was macht da Sinn, ne? Das zu erklären und im anderen Moment einfach zu sagen, okay, wenn wir das jetzt erklären, wird es zu complicated, zu verkopft, scheiß drauf, wir wischen das einfach weg.
Man muss ja auch überlegen, an welchem Punkt Star Trek zu diesem Zeitpunkt ja auch so war. Star Trek war selber eigentlich so ein Gefangener seiner eigenen Direktiven.
Mhm.
Also
der obersten Direktiven.
Genau, auf der einen Seite gibt es dann so eine klare Hierarchie und so Begebenheiten wie kein Geld, wir haben eine Utopie, die Leute sind alle in Frieden, so irgendwie mit sich. Und das ist natürlich nicht besonders aufregend auf der einen Art und Weise. Aber wenn wir jetzt diese Figuren nehmen, die aus dieser Utopie kommen, in unsere Realität mal bringen und damit konfrontieren, was macht das eigentlich mit denen? Mhm. Auch so umgekehrt, ne, so ein bisschen. Können die sich anpassen? Ne? Wie machen die das? Was ist eigentlich, wenn Spock mit seiner Logik in so ein sehr unlogisches Zeitalter kommt, wie dem, dem wir eigentlich immer noch leben? Wir sind ja, ne, das ist ja dieses, was Donald Trump so ein bisschen uns auf die Fahnen geschrieben hat, ein postfaktisches Zeitalter. Mhm. Was würde Spock denn heute, also ich hätte diesen Film gerne heute nochmal.
Ja.
Ne, einfach mit diesen Figuren und was die jetzt heute mit uns nochmal machen würden. Mhm. Das hat es einfach wahnsinnig schön eingefangen. Und das macht es halt einfach wert, dass ich jetzt. Und das passt aber auch so ein bisschen zum Ton des Films, dass ich vielleicht diese Randgeschichte gar nicht so ernst nehmen soll.
Ja, naja, genau.
Ja.
Es geht eigentlich nur um die Gags. Glaubst du, das ist ja jetzt ein Jahr nach Zurück in die Zukunft? Meinst du, das war ein entscheidender Faktor, warum es ein Zeitreisefilm wurde? Ja, Riesenerfolg von
Zurück. Oh, glaube ich gar nicht.
Oder ist das so ein typisches 80s-Trope-Ding?
Ja,
also wenn
ja, wir haben ja gerade schon mal darüber gesprochen, dass die Produktionszeit zwischen den Star Trek-Filmen eigentlich gar nicht so lang ist.
Mhm.
Und dass wahrscheinlich schon viele Drehbuchideen irgendwo schon existiert haben.
Mhm.
Ich könnte mir vorstellen, also das Drehbuch wurde ja tatsächlich auch von Leonard Nimoy und dem Nicholas Meyer geschrieben und Harve Bennett.
Mhm.
Und dass die wahrscheinlich schon angefangen haben, als Leonard Nimoy wieder zurückverpflichtet wurde für den dritten Teil, dass die dann wahrscheinlich auch schon angefangen haben, diesen Film dann zu konzeptionieren, weil sonst kriegst du das in der Zeit eigentlich nicht hin. Jetzt ist nur die Frage, wie fühlt sich eigentlich Leonard Nimoy, wenn er diesen Film geschrieben hat und die Regie geführt hat und dann im nächsten Film William Shatner das Drehbuch geschrieben hat und die Regie geführt hat.
kommt drauf an, wie.
Das bewerten wir vielleicht nochmal im nächsten.
Genau, es kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an. Also ich bin gespannt, wie ich werde darauf achten, wie er spielen wird, ob er sehr lustlos spielt oder ob er voll mit reingeht. Das wird auf jeden Fall spannend. Also es kann natürlich sein, dass der einfach sein Ego zurückstellt und sagt so, ich habe jetzt zwei Filme gedreht. Ne? Gerade der vierte war auch wahnsinnig erfolgreich bei Fans. Alle lieben ihn, ne? Ja, soll Bill mal machen, ne? Soll er einfach mal...
Aber ganz ehrlich, ich stelle mir das so vor, William Shatner kommt dann so nach diesem, also Star Trek 4 so, Leonard Nimoy hat die Regie geführt, wahrscheinlich alles so voll gesettelt, ne? Auf der einen Seite ernst, aber auch, wir machen eine tolle Komödie, ne? Wir machen das straight, ne? Kein Schnickschnack. So, wir kennen unsere Figuren. Ihr dürft auch mal ein bisschen improvisieren, alles gut. Nächster Film, Tür geht auf. William Shatner kommt rein und hat so einen Königsmantel um und eine Krone auf dem Kopf. Und sah dann erst dann so Pfeile und kriegt dann so die Nägel gefeilt.
Ja.
Von irgendeiner Assistentin, die halbnackt neben ihm sitzt. Und dann sagt er, so, ich führe jetzt hier Regie.
Ja.
Und jetzt werden ja mal ganz andere Seiten
auf. Und es geht um Gott. Es wird eine philosophische Reise.
Mr. Nimoy,
über Glauben.
Würden Sie mir bitte einen Kaffee von Starbucks holen? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Nimoy. Aber warum steht da Silien drauf?
Ja, aber um nochmal, ich würde tatsächlich nochmal gerne auf diese Zeitreise-Geschichte zurückkommen. Also ich glaube einfach, das war damals auch en vogue. Ne, also wir haben Zurück in die Zukunft, wir haben den, wir haben, wenn man so auch in Horrorfilmbereiche gucken, Warlock ist ungefähr aus dem Zeitraum, der auch mit Zeitreise spielt als Horrorfilm.
Aber findest du wirklich, dass es in diesem Film tatsächlich um Zeitreise geht? Ich glaube nämlich, das mit der Zeitreise ist erst irgendwie so nachträglich in dieses Drehbuch eingebaut worden, weil ich glaube tatsächlich, dass sie diese Wahlgeschichte eigentlich erzählen wollten. Diese Natur... Whale-Saver-Geschichte.
Okay, und dann war da, gibt sich das natürlich, weil in der Utopie kann es keine Bedrohung von Lebewesen geben, also müssen wir in eine Zeit gehen, wo das diese Bedrohung gibt.
Ja, ich glaube, dass sie das erzählen wollten mit den Wahlen.
Ja,
es war ja auch so Zeitgeist.
Das ist ein gutes Argument, weil es ist diese ganze Zeitreise-Thematik ja in dem Sinne, das Zeitreisen an sich, anders als, um nochmal zurück in die Zukunft zu nennen, spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Die sagen einfach nur so, ja, wir müssen jetzt in der Zeit zurück. Alles klar, zack zur Sonne, zack zurück.
Ja,
kleine trippy Montage, damit das Set-Design sich nochmal ausleben kann.
Genau, also in Zurück in die Zukunft geht es ja auch in dieses Paradoxon und so die
Vergangenheit. Die Auswirkungen, genau.
Und umgekehrt und so weiter. Und in diesem Film
Paralleluniversen
ist es, glaube ich, eher so, dass man damals gedacht hat, ey, es gibt hier dieses Problem, irgendwie Naturschutz und die Wale, die sterben aus. Wenn ich mir jetzt überlege, in dieser Welt, wo Kirk und Spock leben, gibt es wahrscheinlich gar keine Wale mehr, weil wir Menschen die schon erledigt haben.
Mhm.
So, und ich glaube, dass dann dieses Zeitreisethema erst dann so wirklich dann da reingekommen ist.
Ja.
Und sie dann auch noch gedacht haben, wir sparen auch enorme Produktionskosten, wenn wir das alles hier vor Ort in San Francisco einfach drehen können. Ich glaube, dass die Studio das gut verkaufen konnten.
Da habe ich auch drüber nachgedacht, aber ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht so viel billiger war, weil ich glaube so, nehmen wir mal aus Teil 3 das Set des Birds of Prey. Ich glaube, das war nicht teurer. Ich glaube, das ist teurer, an mehreren Orten in San Francisco zu drehen. Das ist, glaube ich, teurer, weil da musst du ja die ganze Crew da hinfahren, dann musst du die Drehgenehmigung holen, du musst dann warten, bis das Licht richtig ist. Da kannst du ja nicht einfach im Studio, ist ja scheißegal. Da kannst du, egal ob du um 1 Uhr nachts oder um 3 Uhr mittags drehst, ist ja völlig egal.
Ja gut, so viele Straßenszenen gab es jetzt auch nicht, ne? Also sie haben in diesem Wahl-Dings da, diesen Park da gedreht.
Genau, das Aquarium, dann davor.
War eine Firma, das war dann alles Studio.
Im Park.
Im Park.
Vor der Golden Gate Bridge haben sie gefilmt.
Ja, aber das waren ja... Ja gut, aber...
Die haben bei dem Kriegsschiff gefilmt, das war ja offensichtlich auch kein Set.
Ja gut, Alcatraz war auch mal zu sehen. Ja, das war alles zu sehen. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass du vielleicht das jetzt besser verkaufen kannst, als wenn du jetzt sagst, wir müssen dafür Planet Genesis bauen oder...
Wir brauchen teure Computeranimationen.
Ey, wir brauchen Leute, die uns Raumschiffe designen. Nein, die streichen wir auch.
Ja, die haben sie garantiert gestrichen, ja.
Ja, das muss man leider wirklich sagen.
Also diese Sonde ist wirklich eine Frechheit.
Ja.
Ja.
Aber gut, die haben, glaube ich, dann... In der Produktion ist ihnen irgendwann nochmal eingefallen, ach, das ist ja ein Science-Fiction-Film. Ach, und wir haben ja die erste halbe Stunde, sind wir ja noch gar nicht in der jetzigen Zeit. Ah, ja, nee. Hm. Nee, es muss alles möglichst jetzt billig sein. Wir haben nicht mehr viel Zeit.
Ja, deswegen wird auch nicht die Frage geklärt, ob ein klingonisches Klo umgebaut werden muss für Menschen oder ob das einfach so bleiben kann. Oder ob die einfach von Vulkan einen Eimer mitgenommen haben.
So Pimmel mit so Widerhaken ja. oder was?
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie Klingonen untenrum bestückt sind. Gibt's da so Anatomiebücher von Star Trek?
Nö, aber es gibt ja, also wir wissen ja, dass zum Beispiel Worf und Jadzia Dax eine sehr erfolgreiche Beziehung geführt haben in Deep Space Nine.
Ja.
Und ich glaube, Dax hat sich nie beschwert über irgendwelche Dammrisse oder so.
Ja, gut, dann ist ja alles entspannt. Ne? Dann gehen wir mal davon aus, dass ein klingonisches Klo mehr oder weniger genauso aussieht wie ein menschliches Klo. So mit Wasserspülung.
Vielleicht ein bisschen dreckiger steht.
Vielleicht ein bisschen dreckiger, ja.
Ja.
Ja. Oder die machen aus Tradition in so ein.
Glaubst du, Klingonen am Klo bürsten?
Weiß ich nicht, das ist eine gute Frage, ne?
Mhm. Ich glaube nicht.
Nee, ne? Das wirkt nicht wie eine Spezie, die Klobürsten benutzen würde.
Ja.
Oder es sind so Klobürsten, die gleichzeitig auch so eine Nahkampfwaffe sind.
Während ich glaube, finde, dass zum Beispiel die Romulaner die eigentlichen Erfinder der Klobürste sind.
Nee, weißt du, was die haben? Die haben wahrscheinlich so wie die Japaner so ein Klo, direkt mit so einem Bidet eingebaut, dass die einfach...
Die haben irgendwas richtig Schlaues.
Ja, ja, genau. Oder es wird direkt, die Kacke wird direkt wegteleportiert.
Ja.
So bei deinem Erzfeind ins Bett. Ja, aber das sind so Fragen, die interessieren mich so.
Ja.
Ja, wie sehen klingonische Klos aus?
Ja, ich weiß nicht, ob ich ein Foto davon sehen wollen würde. Ich glaube nicht.
Das weiß ich nicht.
Würde es auch nicht gerne riechen wollen.
Nee, genau, es ist ja kein Geruchskino. Solange es nur ein Bild ist, weiß ich, könnte ich mir vorstellen, dass das interessant ist.
Frag doch mal hier ChatGPT oder so.
Oder meinst du, da ist irgendwie so von den getöteten Feinden sind unten die Schädel drin und dann pinkeln die da drauf. Irgendwie so.
Bestimmt.
Also bei Klingonen kann ich mir das vorstellen.
Mhm.
Ne? Dann fand ich natürlich sehr lustig, dass die diesen winzigen Bird of Prey dann so umbauen mussten, dass sie da die Wale drin transportieren können. Und die haben keine Luftblase umgelassen. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, ja.
Also das fand ich dann, also der Boden war einmal weg, als sie dann da drin waren, da gab es keinen Boden mehr, der war.
Mhm. Aber tatsächlich habe ich jetzt drauf geachtet, wir haben ja gesehen, dass die gerade beim Einatmen waren, die Wale, als sie die dann hochgebeamt haben.
Wie lange können Buckelwale? Ist das nicht synonym?
Keine Ahnung, sollen wir
Google bevor jetzt
du
mal
nachguckst, schätzen wir einmal, ja? Ich sag 50 Minuten.
Hätte ich jetzt auch gesagt, so 40, 50 Minuten, so Buckelwale. Aber ich meine, so eine Zeitreise wie Buckelwale.
Aber die Vorstellung wäre für Fall geil gewesen, dass sie die Wale an Bord beamen, denken, jetzt haben wir sie alle gerettet, machen den Zeitsprung, kommen in die Jetztzeit. Und dann, so Scotty, lass die Wale, Frau. Und dann Scotty, so Captain, wir haben, glaube ich, ein Problem.
Ja, guck mal hier.
Die Wale schwimmen gerade auf dem Rücken oben an der Oberfläche.
Und dann eben Scotty, der versucht hat, sie wieder zu beleben.
Ja, ja.
Selten dauern Tauchgänge mehr als 15 Minuten, durchschnittlich nur 3 bis 9 Minuten. In Winterquartieren tauchen die Tiere im Durchschnitt bis zu 30 Minuten. So, also sagen wir mal, so, wenn sie gerade Luft geholt haben,
aber nicht die Frage, wie lange sie denn durchhalten können.
Ja, sollen wir das mal ausprobieren?
Ich meine, so gute Apnoe-Taucher, die können ja auch schon wirklich sehr lange unter Wasser.
Können wir diesen japanischen Forschungsschiffen, die noch Wale jagen, können wir das doch mal vorstellen? Drück doch mal einen Buckelwal unter Wasser und guck mal, wie lange er durchhält.
Ich weiß nicht, du kannst dir denen mal eine Mail schreiben, aber ich weiß nicht, ob du Finnisch kannst.
Das ist japanisch. Finnisch ist japanisch nur in westlichen Buchstaben.
Haben Sie Angst vor Finn? Japanisch.
Naja. Daher auch der Name Finnwale. Japanische Erfindung. Erfindung. Da ist es. Wir sind da im dicken Ding auf der Spur.
Boah.
Wie würdest du ihn denn jetzt einordnen? Wir sind jetzt bei Teil 4. Ist er für, also wir haben ja schon gesagt, der erste und der dritte sind eher so, der erste ist schon ziemlich mies, der dritte ist auch eher so meh. Ich liebe ja den zweiten, wo würdest du den vierten ein? Findest du den besser als den zweiten oder gleich gut?
Also wie viele Wale würde ich dem geben?
Auf einer Skala von 1 bis 5 Buckelwalen, wie viele Buckel würdest
wo
du geben?
1 ist US-Präsidentschaftswahl und was ist das höchste?
Weiß ich nicht.
Der Blauwal ist dann 10.
10. Wir haben noch 5 gesagt. Auf einer Skala von 1 bis 5 Buckelwahlen.
Okay, also von US-Präsidentschaftswahl bis Blauwahl.
Ja.
Würde ich diesen Film einordnen bei Pottwahl?
Also im halben.
Nee, 4. 4, 5.
4, 5, weil das hätte ich verstanden. Ja, 4, 5, 5. Und im Vergleich zu 2?
Ich würde die tatsächlich auf einer Ebene sehen, aber ich finde die total schwer miteinander zu vergleichen.
Ganz schön diplomatische Antwort.
Ja, weil das.
komplett andere Tonalität.
Das
spricht, ne?
Für beide Filme, sind komplett unterschiedliche Filme. Das eine ist tatsächlich ein reiner Kriegsfilm.
Mhm.
Und das andere ist eine Komödie.
Richtig schöne 80s-Komödie, ja.
Ja, und natürlich ist der zweite Teil so von der inneren Logik her und so natürlich besser. Und er ist auch sehr, sehr spannend und wir haben ja festgestellt, dass der heute noch funktioniert.
Ja.
Aber bei Star Trek 4 hatte ich zwischenzeitlich auch wirklich so das immer so ein Glücksgefühl beim Gucken.
Ja,
das
ja.
macht einfach Spaß, das ja. Gucken. Wie,
aber inwiefern ist das, also ich hatte auch mal.
Der hat keine Längen. Also ich
sag mal, der gibt 2 Stunden, der hat keine Längen.
Der
fand ich auch.
Ging ja. um wie nix.
Ja, fand ich auch. Fand ich auch. Das fand ich auch. Und ich fand aber auch, also, dass das, ich gebe dir recht, also ich würde das auch so sehen, dass die auf einem Niveau sind und dann geht es tatsächlich noch um persönliche Präferenz und ich mag den zweiten einfach lieber, weil ich liebe Ricardo Montalbans Brustmuskeln, ich liebe die Ideen, die da drin sind, ne, und ich, das ist halt, aber ich gebe dir natürlich für euch, es ist in der Tonalität völlig anders, ne, und ich finde aber schön, dass innerhalb dieser Serie, ne, ist diese, wir haben jetzt quasi 3 verschiedene Tonalitäten gehabt. Wir hatten mit dem ersten einen fast schon 2001-mäßigen philosophischen Ansatz. Wir hatten mit dem zweiten den klassischen Kriegsfilm, wie auf hoher See quasi. Wir hatten mit dem dritten den klassischen die Füller-Episode. Und wir haben jetzt eine beinharte 80s-Comedy. Ich betone
das nochmal. Mit Teil 5 kommt jetzt der Adam Sandler-Film dazu.
Wahrscheinlich. Nee, aber was ich sagen wollte, ich hatte das vorhin auch, als wir ihn geguckt haben, gesagt, das gibt's ja auch beim MCU. Beim MCU hast du den Fantasy-Film mit Doctor Strange, du hast den knallharten Science-Fiction-Film mit Guardians of the Galaxy und oder du hast auch den Thriller mit Captain America Winter Soldier. Aber die sind in der Tonalität trotzdem alle gleich. Die haben alle dieses leicht ironisch gebrochen, die haben alle den witzigen Spruch zwischendurch, ne? Die haben alle im Grunde sind es die gleichen Filme in einem anderen Setting. Während das hier tatsächlich unterschiedliche Filme sind mit den gleichen Figuren. Weil die Figuren verändern sich gar nicht groß. Die Figuren sind einfach nur, ich nehme diese Figuren, gucke, wie sie in diesen verschiedenen Settings agieren. Und das, finde ich, ist der große Unterschied dabei.
Ja.
Und ich finde, das macht das aber auch spannender als das MCU auf Dauer.
Ja. Ja, du sagst es schon.
Auch wenn die Qualitätsschwankungen größer sind.
Die Figur von Spock hat natürlich jetzt so eine übergreifende Tiefe auch bekommen, ne? Weil man jetzt auch so einen inneren Kampf hat. Und das fand ich aber auch schön aufgegriffen in den Gesprächen mit Dr. McCoy.
Mhm.
Dr. McCoy immer wieder versucht hat, so Spock so ein bisschen zu triezen, so rauszulocken, ne, weil der dachte so, ja komm, du weißt doch, wie ich das meine, so, ne, und aber Spock dann so gar nicht drauf eingeht und dann Pille schon so merkt, okay, irgendwie habe ich den alten Spock doch gerne gehabt.
Ja,
so, ne?
Man sich noch so frotzeln konnte.
Ja, und das schaffen sie in den Dialogen so zu transportieren. Mhm. Fand ich sehr schön.
Und dann gibt es ja diesen Moment, wo er dann zurückfrotzelt.
Ja.
Und du kannst richtig sehen, wie glücklich Pille darüber ist, dass so der Status quo wieder herrlicher ist.
Ja, genau. Ach, schön.
Ja. Ich muss auch sagen, also es war auf jeden Fall ein Rewatch, der sich mal wieder gelohnt hat. Ich habe den wirklich lange nicht mehr gesehen. Und frage ich mich tatsächlich noch, ist das für jemanden, der wir saßen hier letztens zusammen mit meinem Schwager und seiner Freundin und dann war ich etwas erschrocken. Seine Freundin ist Jahrgang 2000. Das heißt, sie wird jetzt 25. Und dann haben wir das sehr schöne Spiel Hitster gespielt. Und dann hat die Musik als sehr alt oder sehr unbekannt geframed, was für mich gefühlt immer noch sehr aktuelle Musik ist, obwohl die trotzdem 20 Jahre alt ist. Aber
Led Zeppelin.
Nein, aber sowas wie Eminem, Lose Yourself. Ne? Fast 20 Jahre alt, ne?
War das 2003?
2003, doch so lange her?
Ich
weiß es gerade auch nicht. Oder 2004? Nee, 2004, oder? Also ziemlich genau 20 Jahre alt, ne? Aber das ist für mich immer noch relativ fresh, weil ich habe die Slim Shady EP gehabt und dann war das schon fast das Neue. Da war Eminem schon Mainstream, weißt du?
Mhm.
und das finde ich dann, und ich frage mich dann, wie Leute dann auf sowas reagieren, ne? Lachen die dann auch, wenn der Russe nach dem atomgetriebenen Kriegsschiff fragt? Oder findet die das auch, erkennt sie auch, dass da so Dinge vorweggenommen werden, wie der nervige Handyanruf beim Date, in dem Captain Kirk von der Arbeit angerufen wird beim Date?
Aber das stimmt, wo du das jetzt gerade sagst, ist ja wirklich interessant. Es war ja wirklich, als hätte Kirk ja ein Handy dabei. Ne?
Total, ne?
Und mir war jetzt, wie du das jetzt auch sagtest, gar nicht so bewusst, dass man das da ja da gar nicht kannte.
Nee, das ist...
Also da hat ja keiner auf dem Festnetztelefon in dem Laden angerufen.
Genau.
der sitzt da wirklich beim Essen und kriegt auf einmal einen nervigen Anruf auf seinen Kommunikator rein und wimmelt den dann ab.
Ja.
Es, wirklich, das müsste ja so wirklich, das ist so, wie es ja eigentlich heutzutage.
Ja, aber es ist ja total logisch gedacht. Ne? Er ist jederzeit erreichbar, also wird er erreicht, wenn es was Dringendes gibt, ne? In dieser Situation, was macht er? Er will natürlich sich mit ihr beschäftigen, also wimmelt er sie ab. Ne? Also es ist eigentlich eine ganz logische Herangehensweise daran, so wie es halt heute auch funktionieren würde.
Ja. Ach, spannend. Ja, wisst ihr, muss ich mich eher noch mit einem sehr alten Menschen darüber unterhalten, um dann nochmal einen neuen Gehirntwist dazu zu bekommen. Ja, stimmt.
Ja, so sind Sachen.
Ja, du bist jetzt, weiß ich nicht, Jahrgang 57? 61?
Hä? 43.
43.
Ich hab mich gut gehalten. Ne?
Ja.
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 Man sieht mir meine 82 Jahre gar nicht an.
Ja. Sehr gut.
Ja. Lach nicht so, rechnet ja mal.
Da war gerade eine sehr traurige Pause so.
Nee, das Ding ist tatsächlich, dass mein Schwiegervater, ich bin ja ein bisschen älter als meine Frau, mein Schwiegervater rechnet ja tatsächlich so. Hat das ja mal meiner Frau vorgerechnet, wie wenn du 30 bist, ist er fast 50, obwohl ich ja nur 10 Jahre älter bin als sie. Also
du wirst wahrscheinlich proportional auch immer älter.
Genau, genau.
Wenn sie 50 ist, ist er 90.
Bin ich 90?
Ja, ja.
Ja, ja, genau. Ja, ja.
So, ne, sagt er ihr dann.
Ja, proportional, genau, ja.
Also wie diese Rechenaufgabe irgendwie, wann ist er doppelt so alt wie sie und so.
Genau, genau, genau. Ja. Wenn sie 15 ist, der ist 30, dann ist er doppelt so alt wie wie viel älter ist er, wenn sie 20 ist?
Doppelt so alt. Also
Philipp, es war mir ein innerer Blumengarten. Es macht sehr viel Freude, die ganzen Filme nochmal zu gucken. Ich habe ein bisschen Schiss vom nächsten.
Nee, der kann nur super werden.
Wie lange geht denn der eigentlich? Haben wir das mal gecheckt?
Boah, keine Ahnung, aber er wird uns wahrscheinlich sehr lange vorkommen.
Die Frage ist, ob er uns so lange vorkommt wie Teil 1. Warte mal, ich gucke das jetzt parallel nach, während du vielleicht schon mal die Leute nach Hause schickst.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Wir steuern jetzt gerade auf...
Auf was
denn? Darian. Und bevor wir Sie gleich von Bord schicken... Wünsche ich Ihnen wirklich eine fantastische Reise, eine Endreise. Kommen Sie gut nach Hause.
Es sind gnädige 106 Minuten. Ich glaube, das halten wir aus.
Ah ja. Aber wir werden uns trotzdem länger vorkommen, als Sie sagen werden.
Ja. Ja.
Ja. Komm. Das einzig Gute ist, dass die Anfangsszene in einem meiner Lieblingsspots auf dieser Erde gedreht wurden, nämlich im Yosemite Nationalpark.
Ah, da wollte ich immer meinen.
Großartig.
Wenn Trump nicht mehr Präsident ist.
Wenn der Film so schlecht wird, dann werde ich euch einfach nur Anekdoten über meine Zeit in Yosemite erzählen.
Das ist auch gut.
Ja.
Damit kriegen wir auch wieder eine Dreiviertelstunde gefüllt. Vielen Dank, wenn ihr noch zuhört überhaupt bei dieser Serie. Das ist ja jetzt Teil 4.
Ja.
Wir machen weiter. Es liegen noch 9 Filme vor uns. Richtig, ne? Bis Teil 10, Star Trek 10 Nemesis und dann die 3.
Und dann kommt noch einer.
Ja, und dann kommt noch der Überraschungsfilm.
Ja.
Der Überraschungsfilm. Seid gespannt.
Ich kann nur sagen, bei Bragdas Hammer, das wird der Knaller.